Du hast eben die Aufforderung im Lied gehört und vielleicht auch mitgesungen. Kommt, preist ihn. Halleluja. Aber vielleicht sitzt du da und sagst, mir ist im Moment überhaupt nicht danach zumute. Vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, es ist alles aus und vorbei. Die Beziehung, die mir so wichtig war, ist kaputt. Meine Arbeit habe ich verloren. Es ist ein Unfall passiert. Das, worauf du gehofft hast, ist nicht eingetroffen. Oder andersherum, das, was du befürchtet hast, ist geschehen. Das ist Israel auch passiert. Im Jahr 586 vor Christus, als Jerusalem von den Babyloniern eingenommen wurde. Und das ist die Zeit, in der den Text, den wir vorhin in der Bibellese gelesen haben, aus Klagelieder 3, geschrieben wurde. Was können wir daraus lernen? Weil mir wichtig ist, dass wenn wir hier zusammenkommen, dass wir nicht einfach nur eine Auszeit nehmen vom Alltag und sagen, super, ich kann mich freuen, ich kann für eine Dreiviertelstunde lächeln und dann ist alles so wie zuvor. Das ist nicht bei Jeremia geschehen, der Klagelieder geschrieben hat. Er wurde verändert und er konnte sich freuen, auch in schwierigen Zeiten. Was können wir aus dieser Situation lernen? Und ich möchte, dass wir 2. Chronik 36 anschauen. Und dort lesen wir, ich lese nochmal die Beschreibung, Verse 11 bis 20 aus 2. Chronik 36. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue. Entsprechend allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und senden, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Und er ließ den König der Chaldäer gegen sie heraufkommen und brachte ihre jungen Männer mit dem Schwert um im Haus ihres Heiligtums. Er hatte kein Mitleid mit Jüngling oder Jungfrau, mit Alten oder Greis. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und all seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel. Und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Das waren die Umstände. Und er fordert damit auf, lass dich warnen. Wir sehen hier schon in 3. Mose 26, hatte Gott schon von Anfang an gewarnt, sagt, weicht nicht ab von den Anleitungen, die ich euch gebe. Ich gebe sie euch zum Guten. Aber wenn ihr mir nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut, und wenn ihr meine Ordnung verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmung verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, so werde ich das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Das hatte er, muss ich mal kurz rechnen, 600 Jahre vorher angekündigt. hat er gesagt, das ist, was passieren wird, wenn ihr euch abwendet. Es wird Konsequenzen haben, wenn ihr euch abwendet. Aber zu dem Zeitpunkt waren schon zwei Wegführungen geschehen. Zweimal war der König von Babylon schon gekommen und hatte einige der Leiter aus Jerusalem mitgenommen und in die Gefangenschaft geführt. Aber bis dahin war Jerusalem immer verschont geblieben. Wir lesen das in den Versen direkt vor unserem Abschnitt, die hole ich nochmal kurz nach, Verse 9 und 10, auch in 2. Chronik 36. Da heißt es, 18 Jahre war Jojachin alt. Das ist ein anderer König, der war vorher, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Bei der Wiederkehr des Jahres sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Und er machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. Das war vorher schon geschehen. Aber sie dachten, naja, ein bisschen was passiert halt, ist so, aber schlimmer wird's nicht mehr. Es wird uns schon nichts passieren. Und auch einige ihrer Propheten hatten das dann gesagt. Das steht zum Beispiel in Jeremia 23, so spricht der Herr der Heerscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Vision ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über euch kommen. Die haben immer gesagt, Friede, es wird schon nichts passieren, wird schon gut gehen. Aber Gott hat hier gesagt, das ist nicht wahr. Die haben sich das selber ausgedacht. Aber wie häufig hören wir nur auf das, was wir gerne hören wollen? Nicht auf das, was Gott tatsächlich sagt. Wir sehen die Probleme immer bei den anderen. Die haben gemacht. Die sind schuld. Nicht bei uns selber. Und so hatten die Israeliten bis zum Schluss gehofft, Gott wird irgendwie eingreifen. Er wird uns bewahren. Jerusalem wird nicht zerstört werden. Wir sind schließlich Gottes auserwähltes Volk. Aber Gott verhindert nicht jede Katastrophe, nicht jedes Unglück, nicht jedes Leid. Das hat er damals nicht getan und das tut er auch heute nicht. Für die Israeliten war das ein absoluter Schock. Sie hatten angenommen, der Tempel des Herrn, das wird er niemals zulassen. Das ist doch der Ort seiner Gegenwart. Da wird er nicht zulassen, dass dem irgendwas passiert. Das haben sie sogar direkt gesagt in Jeremia 7. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, das ist jetzt, was sie gesagt haben, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Und was sie damit meinten, ist nicht nur, das ist der Tempel des Herrn, sondern der ist hier unter uns. Und wenn Gottes Tempel hier ist, dann kann uns doch nichts passieren. Aber ich möchte, dass wir merken, Gott ist kein Glücksbringer, der uns gibt, was wir wollen, sondern unser Heilsbringer, der uns gibt, was wir brauchen. Es ist nicht, oh, der Tempel ist hier, oder ich war doch in der Gemeinde, oder ich habe doch eine Bibel zu Hause, oder ich habe doch diese Glücksbringer, diese Sachen, die mich irgendwie an Gott erinnern, und dann darf mir doch nichts Schlimmes passieren. Dafür ist er nicht da. Er ist kein kosmisches Plüschtier, das irgendwie sah es zum Trost, sondern er sagte, ich bin nicht gekommen, ein Glücksbringer zu sein, dass wenn du irgendwas von mir irgendwie da hast, irgendein Symbol, dass es dir gut geht. Sondern ich bin gekommen und ich bin dazu da, um euch heil zu bringen, um euch mit mir zu versöhnen, um eine Beziehung mit dem Schöpfer dieses Universums zu haben. Die Israeliten wollten Bewahrung. Gott gab ihnen Bewährung auf 70 Jahre. Wir kommen dazu noch später. Da stellt sich natürlich die Frage, warum musste das passieren? Wie konnte es so weit kommen? Und dieses Buch, 2. Chronik, aber auch das Buch Jeremia, der zur gleichen Zeit gepredigt hat, und er wird auch in diesem Abschnitt mehrfach erwähnt, liefern die Begründung. Denn sie haben weder auf das Gesetz noch auf die Propheten gehört. Und wenn du den Text noch aufgeschlagen hast in 2. Chronik 36, ich verweise noch einmal auf Vers 15, da Da heißt es, der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachen und senden, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Er sagte, ich habe euch immer wieder gewarnt, ich habe meine Boten gesandt, schon von Anfang an, das ist gemeint mit früh sich aufmachen, nicht unbedingt 4.30 Uhr, sondern von Anfang an habe ich immer wieder meine Propheten, meine Boten gesandt, habe euch gewarnt, ich habe Mitleid mit euch, ich wollte nicht, dass ihr das durchmacht. Das war nicht meine Herzensabsicht, aber das ist den Weg, den ihr selbst beschritten habt. Was können wir daraus lernen? Zum einen, denke nicht, mir kann nichts passieren. Auch als Kind Gottes. Dieses war das Volk Gottes und sie dachten, uns kann nichts passieren. Und doch ist es geschehen. Und unser Verhalten hat Konsequenzen. Nicht immer gleich, aber irgendwann. Wie erwähnt, zwischen der Gesetzgebung, wo Gott davor gewarnt hatte, bis zu diesem Zeitpunkt sind rund 600 Jahre vergangen. Und es ist nicht sofort was passiert, aber es ist passiert. Weil Gott so geduldig ist, macht es nicht immer, dass ich habe irgendwas Verkehrtes gemacht und es kommt sofort eine Konsequenz. Aber frage Leute, die Entscheidung getroffen haben, die zum Beispiel die Entscheidung getroffen haben, Drogen zu nehmen. Es war vermutlich nicht, ich habe das erste Mal eine Droge genommen und mein Leben war vorbei. Aber nach 10 Jahren, 5 Jahren, bei einigen auch nur ein paar Wochen, Monate. Und das Leben ist ruiniert. Und die Israeliten haben über die Zeit Entscheidungen getroffen zu sagen, ich höre nicht auf das, was Gott mir sagt. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und es passiert ja nichts. Es ist ja gut gegangen. Wir sind nicht sofort in die Gefangenschaft gegangen. Aber Gott warnt und er schreibt dieses Jahr auf und er schildert dieses. Von der Einnahme des Landes bis hierhin und sagt, das ist, wie es dazu gekommen ist. Wir gucken häufig ans Ende und sagen, wie konnte das passieren? Wie konnte diese Katastrophe passieren? Wie konnte es so weit kommen? Und Gott sagt, ja, ich schreibe euch das alles mal auf. Wie es so weit gekommen ist. Es ist soweit gekommen, denn Gottes Volk hatte sich dann den Nationen angepasst, statt die Nationen auf ihren Gott zu verweisen. Er hatte sie herausgenommen, um zu sagen, ich möchte euch gebrauchen. Ich möchte, dass durch euch die Welt von mir hört. Klingt das nicht ähnlich zur Gemeinde? Ich habe euch herausgerettet aus der Welt, damit durch euch die Welt erkennen kann, wie Gott ist, was er beabsichtigt hat. Nochmal hier in 2. Chronik 36, Vers 14. Alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen. Sie haben sich den Nationen angepasst, der Welt, den Menschen drumherum. Statt zu sagen, Gott hat uns einen besseren Weg gezeigt und wir leben die Alternative, damit ihr seht, es geht anders. Wir müssen nicht in diesen Sog der Gottlosigkeit hineinkommen. Wir können anders leben. Nun, wir können den Israeliten Vorwürfe machen, aber an die das geschrieben wurde, die leben alle nicht mehr. Und er hat das nicht einfach nur aufgeschrieben, um zu sagen, ich will euch zeigen, was die alles verkehrt gemacht haben. Sondern er möchte, dass wir von den Fehlern der anderen lernen, damit wir sie nicht wiederholen. Er hat es aufgeschrieben. Und ich frage uns und ich frage mich, wie sehr passen wir uns der Welt an und sagen, ich möchte gerne den Spaß haben, den die haben. Ich möchte gerne die Feiern haben, die die haben. Ich möchte gerne die Süßigkeiten haben, die die haben. Ich möchte gerne die uneingeschränkte Freiheit haben, die sexuelle Zügellosigkeit, die Drogen, den Alkohol, all diese Sachen. Ich will das alles und ich will es erleben. Ich will es haben. Oder inwieweit vertrauen wir Gott und sagen, Gott, du hast gesagt, wir sollen das nicht tun. Und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. die Eltern versuchen das immer den Kindern beizubringen, oder? Wir sagen immer, ich weiß, die Süßigkeiten sind attraktiv und verlockend, aber nur Schokolade ist ungesund für dich. Du brauchst auch dein Gemüse. Du brauchst kräftigende Nahrung. Und Gott sagt, mach dir nicht dein Leben mit den Süßigkeiten der Welt verrückt, kaputt, die damit anziehen, die sagen, schau her, das ist doch schön, das ist doch sofortige Freude, das ist doch ein Energieboost. Ja, für 30 Sekunden oder 3 Tage. Und dann kommen die Folgen und die Konsequenzen. Und Gott schreibt das auf und sagt, ich warne euch, und wir haben es eben gelesen, ich habe euch das gesagt aus Mitleid für euch, weil ich nicht will, dass ihr die Konsequenzen habt. Die Eltern sagen das ihren Kindern nicht, weil sie gerne wollen, dass die Kinder leiden. Sagen, okay, ich gebe dir keine Schokolade, weil ich möchte, dass es dir schlecht geht. Nee, ich will, dass es dir gut geht. Und deswegen darfst du das ab und an ein kleines bisschen in Proportion haben, aber nicht deine Hauptnahrung sein. Und Gott sagt, ihr dürft Freuden haben. Wir haben davon eben gesungen. Alle Schöpfung preist den Herrn. Wir dürfen uns freuen. Und wir dürfen essen, wir dürfen trinken, wir dürfen uns auch an Kleidung, an schönen Sachen erfreuen. Aber wenn wir das als unseren Lebensmittelpunkt machen, dann wird es uns enttäuschen, und er warnt davor. Vers 14 geht noch weiter und sagte, und sie machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Sie haben das, was sie besonders gemacht hat, das, was sie abgesondert hat, das haben sie beseitigt und damit den Segen verloren. Lass mich dabei ausdrücklich sagen, sie haben nicht ihre Stellung als sein Volk verloren, aber den Schutz seiner Bewahrung. Vers 16. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Sie waren immer noch sein Volk, aber der Segen, die Bewahrung, die war nicht mehr da, sondern es gab die Konsequenzen. Und auch wir sollen nicht von unserer Umgebung bestimmt sein, sollen nicht sagen, naja, wir wollen so sein wie alle anderen auch, sondern zu sagen, nee, Gott hat uns beiseite gesetzt, damit wir ihn reflektieren, damit wir zeigen, seine Gebote sind gut und sie sind gut für uns und wir vertrauen ihm, und das ist, wo Segen ist. Ein Belegtext gefällig, 1. Petrus 1. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das ist jetzt nicht mal an Israel geschrieben, das ist an die Gemeinde, das ist an Gläubige geschrieben. Das ist seine Aufforderung. Ich habe gesagt, das ist an Gläubige geschrieben. Wenn du hier sitzt und sagst, für mich ist das alles neu, es ist nicht, werdet so und dann wird Gott euch vielleicht annehmen. Sondern wenn Gott uns verändert hat, dann sollen wir das auch ausleben. Dann soll die neue Identität in uns erkennbar sein. Zu zeigen, Gott hat einen besseren Weg gezeigt und er hat mich auf diesem Weg geführt und ich bin ihm dankbar. Also all dieses ist aufgeschrieben. 2. Chronik, Jeremia. Die ganze Zeit geht hindurch zu sagen, hier ist, wie das Land mehr und mehr in Sünde gefallen ist und zum Schluss in Gefangenschaft geführt worden. Und er fordert auf und sagt, lasst euch warnen, geht nicht diesen Weg, das ist nicht, was Gott für euch möchte. Aber nicht nur lasst dich warnen, sondern kehre auch um. Der Bericht ist nicht nur geschrieben, damit wir verstehen, wie es so weit kommen konnte, sondern wurde geschrieben, damit die Hörer umkehren. Und es berichtet dann aber eben auch, was passiert, wenn sie es nicht tun. Aber er schreibt dieses, denn Gottes Absicht ist nicht die Verurteilung, sondern die Vergebung. Ich habe schon gesagt, Jeremia war der Prophet, der zu der Zeit gelebt hat, als 2. Chronik hier passiert ist. Und er schreibt in Jeremia 36, es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da geschah dieses Wort von dem Herrn zu Jeremia. Nimm dir eine Schriftrolle und schreib darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Bitte sag ihnen dies, gib ihnen die Warnung weiter. Vielleicht hört ja jemand drauf und hört nicht nur, sondern kehrt auch um. Sondern erkennt, warte mal, dieser Weg, den ich gerade eingehe, diese Beziehung, die ich gerade eingehe, diese Drogen, die ich nehme, diesen Alkohol, den ich im Übermaß konsumiere, all diese Dinge sind nicht gut für mich. Und ich wende mich davon ab. Das Neue Testament gebraucht dafür den Ausdruck Buße. Das finden wir in allen Propheten. Sie sprechen die Sünden an und sie versprechen Vergebung, wenn sie umkehren. Und das ist, was Gott möchte. Nun, wenn du auf der Straße fährst und du siehst so ein Sackgassenschild, okay, dann ist dieses Schild nicht dazu da, umgefahren zu werden, sondern eine Aufforderung umzudrehen. Gottes Warnungen sind nicht dazu da, umgefahren zu werden. Nicht zu sagen, oh, die sagen, da geht's nicht weiter, lass mich Vollgas geben. Mal sehen, ob ich mit meinem Auto oder mit meinem Fahrrad oder mit meinem Kopf durch die Mauer komme. Sondern zu sagen, Mauer vor mir, ich will da nicht reinrasseln, es gibt eine Alternative. Ich drehe mich um. Das ist, wie Gott sein Wort gibt. Er sagt, bitte, ich kenne die Leute mit den Beulen. Ich kenne genug Leute, die einfach weiter sind, die gesagt haben, ist mir egal, was Gott gesagt hat, ich mache, was ich will. Ich heirate, wen ich will. Ich mache Beziehungen, wie ich es will. Ich treffe meine Entscheidung. Ich trinke, was ich möchte. Ich trinke so viel, wie ich möchte. Ich nehme, was ich möchte und ich lasse mir von keinem was sagen. Und Gott sagt, ja. Und ich weiß auch, wo das hinführt. Und weil ich dich liebe und weil ich Mitleid mit dir habe, sage ich es dir vorher. Kehre um. Ich zeige euch, ich schreibe es euch auf, wohin das führt. Wohin das immer wieder führt. Weil ich nicht möchte, dass du es durchmachst. Gott hatte nicht die Absicht, mit Israel zu sagen, ich möchte gerne, dass ihr geschlagen werdet, dass ihr getötet werdet, dass ihr in Gefangenschaft kommt. Er wollte, dass sie umkehren, aber sie haben nicht gewollt. Das heißt, es hängt sehr stark damit zusammen, wie gehen wir mit Gottes Wort um. Diese Situation, Jeremia 36, ich lese ein paar Verse später, in den Versen 23 und 24, Jeremia 36, da wird dieses Wort, was er hier gesagt hat, wird dem König gebracht. Und wird von einem Jehudi, das war einfach sein Name, wird es vorgelesen. Und dort heißt es, Jeremia 36, Vers 23, und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und all seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen nicht ihre Kleider. Er hat gesagt, das will ich nicht hören. Pft, weg damit. Ich will das nicht, ich lasse es verbrennen. Aber du kannst das Wort verbrennen, aber du kannst die Botschaft nicht auslöschen. Es hat an der Aussage nichts geändert. Und das wissen wir bei allen anderen Sachen auch. Okay, sagen wir, du hast in deinem Physikbuch eine Erklärung für die Erdanziehungskraft. Und du sagst, ich finde die Erdanziehungskraft bescheuert. Das ist blöd, dann kann ich nicht fliegen. Ich habe eine Lösung. Ich reiß die Seite aus meinem Physikbuch, schmeiß sie weg und kann fliegen. Funktioniert nicht, oder? Vielleicht das Stück Papier fliegt noch ein kleines bisschen, bis es auf den Boden fällt. Aber das ist, was Leute denken. Sie sagen, oh, ich tue einfach die Bibel beiseite und dann gelten Gottes Gesetze nicht mehr. Das ist wie ein Verbrecher, der sagt, ich lese das Gesetzbuch nicht, dann gilt es nicht für mich. Natürlich gilt es für dich, ob du es liest oder nicht. Und Gottes Gebote gelten, ob wir sie jetzt lesen oder nicht. Und er ruft immer wieder zur Umkehr. Wieder, was ich schon gesagt habe, weil er uns segnen will. Jeremia 25. Vom 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, jetzt schon 23 Jahre. Nachher werden es sogar 40 Jahre. Aber zu dem Zeitpunkt, 23 Jahre, ist das Wort des Herrn zu mir geschehen, schreibt Jeremia. Okay? Der predigt mir mittlerweile für 23 Jahre. Ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachen und senden, aber ihr habt nicht gehört. Ihr habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören. Wenn er sprach, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sagt, ich habe es euch gegeben und ich sage euch dieses und ich habe mich wirklich bemüht. Ich bin immer wieder hingegangen und Gott hat auch andere Propheten geschickt, schon vor mir, immer wieder. Und diese ganze Zeit sage ich es euch und fordere euch auf, kehrt doch um. Und sie haben nicht gehört. Und es ist passiert, was passiert ist. Aber wusstest du, dass Gott noch einen Schritt weiter gegangen ist? Jesus nimmt darauf Bezug. In einem Gleichnis. Und wir lesen das in Matthäus 21. Matthäus 21, ab Vers 33. Ich muss es ein bisschen zusammenfassen. Jesus erzählt dieses Gleichnis von Weingärtnern. Und sagte, er hat es an die verpachtet und die sollten dann ihre Pacht bezahlen und sie haben es nicht getan. Und er schickte seine Knechte, aber den Vers 35, die einen schlugen sie, andere töteten sie, andere steinigten sie. Er sandte andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihn ebenso. Vers 37, zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Und dann fragt er, was wird mit diesen geschehen? Und sie sagt, ja, die werden bestraft. Und Jesus spricht, Vers 42, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Er hatte davon gesprochen, sagt, ich habe immer wieder meine Boten geschickt und ihr habt es abgelehnt. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, habe meinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. Ihn bitten zu sagen, kehrt doch um. Aber als Volk, als Ganzes, als Nation habt ihr es abgelehnt und ich werde es anderen anbieten. Aus den Nationen, Leuten wie dich und mich, wo es anbietet und sagt, was macht ihr? Verwerft ihr auch Gottes Angebot? Verwerft ihr auch Gottes Erlösungsangebot? Oder baut ihr euer Leben darauf? Er fordert auf, kehrt um. Aber er endet nicht damit. Wenn ich nochmal zurückkomme zu 2. Chronik 36. Ich habe bis Vers 20 gelesen, wo sie dann abtransportiert werden und als Sklaven nach Babylon gebracht werden. Und dann heißt es ganz kurz in Vers 21, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Er sagt, lass dich warnen, kehre um, aber dann auch, lass dich trösten. Gott gibt hier seine Zusage. Sagte, bis 70 Jahre sind. Das kommt aus Jeremia 35, 11. Da hat er schon angekündigt, dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen. 70 Jahre lang. Nächste Woche werden wir von Daniel hören, dem Propheten Daniel, und er liest genau diesen Text und ist ermutigt und sagt, warte mal, es gibt also doch noch Hoffnung für uns. Und Gott hat die perfekte Mischung von Ermahnung und Ermutigung. Und wir können das auch von ihm lernen. Gerade wenn du auch anderen helfen willst, dann können wir auch hier von ihm sehen, zu sagen, ja, wir müssen Probleme ansprechen. Einfach nur ignorieren und zu hoffen, es passiert nichts, das hat noch nie funktioniert. Aber wir dürfen auch Hoffnung geben. Und dieser Trost, von dem hier die Rede ist, der gilt nicht nur für die anderen, sondern auch für dich. Vielleicht bist du wie Jeremia entmutigt, weil du gesagt hast, ich habe das versucht und ich habe es auch anderen weitergegeben, aber sie wollten die ganze Zeit nicht hören. Jeremia hat viel durchgemacht und Gott hat ihn immer wieder gestärkt. An einer Stelle sagt er, ich wollte aufhören, ich wollte aufgeben, ich hatte keine Lust mehr. Aber es brannte in mir wie Feuer. Er sagte, ich konnte nicht anders. Ich musste mich wieder auf den Weg machen und ich musste weiter verkündigen. Und in Jakobus 5, Vers 10 steht, dass Gott das gebraucht hat als Ermutigung für uns. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Jeremia war einer davon, zu sagen, okay, Gott hat ihm geholfen und ihm befähigt, und ihn getröstet und ihn gestärkt, sodass er weitermachen konnte. Er hat die Zerstörung Jerusalems überlebt und seine Botschaft hat seine Zeit weit überlebt. Wir lesen sie bis heute. Und Jeremia schrieb in dieser Zeit, das haben wir am Anfang schon gesagt, Klagelieder. Er klagt dem Herrn dort die Umstände, aber er blickt auch auf ihn. Die bekanntesten Verse waren in dem Abschnitt drin, den Charles vorgelesen hat. Ja, sagen, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Er schaut auf eine komplett zerstörte und ruinierte Stadt. Aber er sagte, aber ich weiß, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Unser Trost besteht nicht darin, die Umstände zu ignorieren, sondern Gott zu involvieren. Unsere Hoffnung besteht nicht darin, alles auszublenden und zu sagen, okay, wir tun mal so, als wenn das nicht da wäre. Wir machen das Buch mal zu, wir schieben die Rechnung beiseite, wir klappen den Arztbericht zu, wir stopfen uns mit Medikamenten voll, damit ich nichts spüre und hoffe, dass es dann nicht da ist. Nee, er macht es anders. Wir involvieren den Herrn. Wir sagen ihm, Herr, siehe, was los ist. Und greife du ein. Und der Herr macht das selber. Noch eine Stelle aus Jeremia, in Jeremia 31. Jeremia 31, ab Vers 31. Da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus Ägypten führte. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott verspricht es und sagt, ich werde einen neuen Bund machen. Ich werde es neu machen. Und dann werden sie es in ihrem Herzen haben. Sie werden es wollen. Sie werden danach Verlangen haben und ich werde ihnen vergeben. Das ist, was er Jeremia zusagt. Er sagt, ich weiß, im Moment sieht alles aus, als wenn es alles am Ende ist. Jerusalem ist zerstört. Worauf ihr gehofft habt, ist kaputt, ist nicht mehr da. Aber der Herr ist noch da. Und ich habe einen Plan mit euch. Und er sagte, ich werde es machen und es wird ein neuer Bund sein. Und als Jesus auf dieser Erde war, da hat er sein Leben gelebt und ist dann ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünde zu sterben. Und kurz bevor er gestorben ist, rief er seine 12 Jünger nochmal zu sich und sagte, setzt euch hin, wir wollen noch einmal Passa feiern. Und er nahm den Kelch und sagte, schaut her, dies hier, das ist nur Traubensaft, aber dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Er sagte, pass auf, das, was damals verheißen war, es ist noch nicht eingetroffen, aber ihr dürft schon Anteil haben. Ihr dürft Anteil haben an dem neuen Bund. Und was ist dieser neue Bund? Vergebung in meinem Blut. Und ihr werdet diese Botschaft nicht einfach nur auf Steintafeln haben, nicht nur als ein äußeres Gesetz, sondern als ein inneres Verlangen in eurem Herzen. Wir dürfen also wissen, Gott erfüllt seine Versprechen. Auch wenn es vielleicht in deinem Leben oder in dieser Gesellschaft oder in unserer Zeit nicht immer danach aussieht. Die Zerstörung Jerusalems war nicht das Ende. Und deine Umstände sind auch nicht das Ende. Ich habe es mal so formuliert. Gottes Plan endet nicht in 2. Chronik 36, sondern in Offenbarung 22. Da ist ja auch noch jede Menge Kapitel danach. Aber manchmal denken wir, es ist das Ende. Ich kann nicht mehr weiter. Meine Familie hat das getan. Mir ist dieses widerfahren. Das sind die Umstände. Es geht doch nicht weiter. Doch, es geht weiter. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Jeremia hat dieses geschrieben. Er hat gesagt, ich schaue ein zerstörtes Jerusalem an. Aber was ich mache, statt hier stehen zu bleiben und auf all die Zerstörung zu schauen, richte ich meinen Blick auf und sage, seine Gnadenerweise sind nicht zu Ende. Und er macht weiter und er führt mich weiter. War dadurch Jerusalem wieder auferbaut? Nee, das hat noch 70 Jahre gedauert und das hat er nicht mehr miterlebt. Aber es hat ihn verändert. Wir erleben nicht unbedingt die Veränderung der Umstände, aber wir dürfen mit einer veränderten Perspektive leben. Lebst du damit? Was ist deine Sicht auf das Leben heute? Bist du verzweifelt, niedergeschlagen? Siehst du all die Probleme? Die Probleme sind real. Jeremias Probleme, Jerusalems Zerstörung waren real. Aber Gott ist realer. Er ist dort. Und er sagte, ich weiß, das wird passieren. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Bleib nicht in der Zerstörung stehen. Bleib nicht im alten Leben. Kehre um, vertraue ihm und er wird dich trösten. Er wird dich tragen. Und eines Tages stehen wir nicht mehr im zerstörten Jerusalem, sondern im himmlischen Jerusalem und preisen ihn und danken ihm und sagen, dafür habe ich gelebt. Und dafür ist er gestorben. Weil den Weg können wir nicht für uns erreichen. Den Weg hat Christus für uns bezahlt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass in den dunkelsten Zeiten, in den schwersten Zeiten, in den schwierigsten Umständen, du bist derselbe und du bist unsere Hoffnung. Und du hast das Licht in diese Welt gebracht, die Hoffnung. Sagen, es geht noch weiter. Herr, ich bete, wenn jemand heute hier ist und hoffnungslos ist oder sich das irgendwann anhört, Herr, dass sie ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf dich setzen und erleben, wie du trägst. Ja, manche Tage sind schwer und wir dürfen, wie Jeremia, wir dürfen dir unser Leid klagen, wir dürfen ehrlich mit unseren Umständen sein, aber wir dürfen auch hören, deine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Und Jesus Christus ist gekommen, er hat den neuen Bund für uns eingeführt, damit wir in ihm Vergebung unserer Schuld, ewiges Leben und eine Zukunft im neuen Jerusalem haben. Herr, ich bete, wenn jemand dieses noch nicht hat, dass sie zu dir kommen werden, dass sie umkehren werden, dass sie sich warnen lassen und sich zu dir wenden und sagen, ich brauche diese Vergebung. Aber ich bete auch für uns, die wir vielleicht niedergeschlagen sind, weil die Leute einfach nicht hören, weil sich das nicht so schnell ändert, weil die Umstände so schwer sind, dass wir nicht vergessen, aufzuschauen und neue Hoffnung zu finden und die auch auszudrücken in unserem Leben. Hilf uns dabei. Wir brauchen dich. In Jesu Namen.